Herr Birkhoff, es geht unter anderem um das Buch, in dem Sie auch einen Text geschrieben haben. Wie kam es denn zu diesem Buch, Armee im Aufbruch?
Ich habe im Rahmen des Studiums, also ganz am Anfang des Studiums, Ende 2011, bin ich nach Hamburg gekommen, ins Geschichtsstudium. Und das lag mir halt so ein wenig und dann bin ich auch ein bisschen schneller fertig geworden und habe halt freiwillig an verschiedenen Veranstaltungen teilgenommen. Vorlesungen und von Gastdozenten. Und unter anderem war da auch der Professor Münkler dabei, Heribert Münkler. Den kennen ja auch manche Leute aus noch anderen Zusammenhängen. Der hat einen Vortrag gehalten über ein Thema, das war die postheroische Gesellschaft. Und das hat mich halt furchtbar interessiert, furchtbar gepackt, weil da ging es nicht speziell um Afghanistan oder um die Bundeswehr, sondern da ging es im Wesentlichen eigentlich um Charakteristika einer modernen Gesellschaft. Und da habe ich dann auf der einen Seite etwas wiedergefunden, nämlich zum einen sozusagen mich selbst, also das, was ich selber denke, also die eigenen Schwierigkeiten, den Beruf zu vereinen mit dem der Art und Weise, wie man aufwächst, wie man sozialisiert wird. Und dann zum anderen habe ich gemerkt, dass der Herr Münkler in vielerlei Hinsicht etwas wiedergegeben hat, was andere Soldaten, mit denen ich zu tun hatte, Unteroffiziere und Mannschaften, immer und immer wieder als Bauchgefühl wiedergegeben haben. Das hat der in so einer Art wissenschaftlichen Sichtweise wiedergegeben. Das hat mich tief beeindruckt. Daraufhin habe ich einen Text geschrieben.
Was war das denn, was er gesagt hat?
Also man kann es im Grunde eigentlich kurz machen, nämlich dass er gesagt hat, dass unsere, also das moderne Gesellschaft, die Gesellschaft moderner Industriestaaten, dass sie einen veränderten Blick auf Opfer im Rahmen militärischer Konflikte haben. Also statt dass man auf dieses sogenannte Sacrifice, das, ja, wenn man so will, das wertvolle Opfer achtet, also man blickt nicht mehr auf einen Toten als jemand, dessen Tod irgendeiner Weise sinnvoll war, sondern man blickt auf das Victim, also den tragischen Toten, den Trauerfall, das Leid, was dahinter steht und die eigentlich, also die entsetzlichen Umstände, die dahin führten.
Jetzt haben Ihre Kameraden ja mit Sicherheit das jetzt nicht diese Wortwahl benutzt und Sie würden das wahrscheinlich auch nicht
genau
machen. Was hören Sie denn da und was war denn Ihr Bauchgefühl, wenn Sie das mit Ihren eigenen Worten mal beschreiben?
Ja, also was einen am meisten beeindruckt hat, war, ich kam in Bad Salzungen in Thüringen an, in einem Grenadierbataillon und da war ich dann ein junger Obergefreiter, Offizierenwärter. Der saß da und der hatte zu tun mit Leuten, die waren entweder gerade aus Afghanistan wiedergekommen oder die waren schon 2-3 Mal da und bereiteten sich darauf vor, wieder dahin zu gehen. Und ein paar von denen hatten Tod und Verwundung miterlebt von Afghanen und ganz viele hatten den Tod, und vor allem Verwundung miterlebt von Kameraden. Und das war ein Gefühl, unter denen zu sein. Man saß da und es kommt ja so oder so schon diese Erwartungshaltung, man wird irgendwann Offizier. Das heißt, man wird so oder so schon so ein wenig geschult, dass man halt eine besondere Verantwortung hat und dass man sich auf ganz besondere Art und Weise auch identifizieren muss mit dem Beruf und verstehen muss, wen man führt und wie man die Leute führt. Dass man irgendwann mal verantwortlich ist für Menschen, die im Grunde eigentlich dann die sind, die die Leidensträger sind von allem. Also die sind, die sozusagen ganz vorne stehen und die ja den Großteil dann auch abbekommen. Und das war ein Moment für mich. Ich kam da in die Kaserne rein und direkt im Kasernennahbereich war dann schon der Gedenkschrein für die gefallenen Kameraden aus diesem Bataillon, aus dem Grenadierbataillon. Und da standen dann die Namen von diesen Jungs, die erst ein paar Monate, bevor ich da auch hingekommen bin, gestorben waren, die zum Teil nicht älter als 21 geworden sind.
Und da ist Ihnen die Verantwortung nochmal so klar geworden, was Ihr Beruf eigentlich bedeutet.
Ja, also da vielleicht noch nicht mehr so sehr, weil ich war ja auch erst 20, als ich da ankam und war noch voller Elan und Tatendrang und man hat das dann so als etwas sehr, sehr Abstraktes betrachtet, erstmal Totenverwundung. In erster Linie wollte man ein guter Soldat sein, wollte gute Beurteilung haben, wollte herausstechen aus der Masse der Offizieranwärter, wollte man seinen beruflichen Ehrgeiz nachgehen. Und dann bin ich auf Leute getroffen und die haben halt gesagt, nee, das ist jetzt hier mal Stopp. Du lernst jetzt erstmal, wie man richtig führt, wie man versteht, worum es geht. Und die haben dann zum ersten Mal einem mit aller Wucht auch erklärt, wie viel ihnen das bedeutet, wie über Leben und Tod dieser Beruf dann entscheidet. Und vorher hat man schon diese ganzen lebenskundlichen Seminare mitgemacht, man hat sich damit viel auseinandergesetzt, man hat sich mit den Erfahrungen vergangener Kriege auseinandergesetzt. Aber wie ich schon sagte, das wird einfach etwas sehr Abstraktes im Rahmen der Ausbildung. Hat man dann aber mit Menschen zu tun, die einem vorgesetzt sind in dem Fall oder die einem richtig anlernen, dann merkt man erstmal, wie sehr das einen verändert.
Wenn ich jetzt nochmal zurückkomme, das Buch hat ja auch was mit Marcel Bonert, mittlerweile Major Bonert,
genau,
zu tun, der selber aus Afghanistan zurückgekommen ist und der dann gesagt hat, wir machen mal dieses Buch, ne? Wir fassen das mal zusammen. So sind Sie auch dazu gekommen.
Ja, also das war so, ich hatte diesen Text halt schon fertig, hatte den abgeschickt und der war halt zurückgekommen mit der üblichen Note von den Vorgesetzten. Interessiert uns nicht, mach deinen Job, mach dein Studium. Das ist alles, was interessiert. Und dann lag der erstmal ganz lang auf Eis. Und dann hatte ich den damals Hauptmann Bonert inzwischen Major Bonert, der trat mir dann gegenüber und der sagte, jetzt zeigen Sie mal, was Sie so gemacht haben in dieser Zeit. Und dann habe ich diesen Text, ich glaube aus so einer Laune heraus, das war es. Oder ich glaube, ich habe das am Rande erwähnt und er sagte, nö, ich will den mal sehen. Habe ich ihm gegeben. Und dann schon, ich glaube, einen Tag später hatte er sich den komplett durchgelesen, überall Randnotizen gemacht und hat gesagt, gibt es noch mehr, die sowas schreiben und denken? Dann habe ich gesagt, na klar, hier sind überall Leute, die sich Gedanken machen, zum Teil deutlich differenzierter und besser als ich. Na, hat er gesagt, die holen wir ran und jetzt machen wir ein Buch.
Wenn Sie Ihren Text zusammenfassen, was ist denn Ihre These?
Die These ist, dass die Gesellschaft und die Welt sich so stark verändert haben, dass die Bundeswehr nicht mehr festhängen kann an einer Vergangenheit, die in der Tat Vergangenheit ist, sondern dass wir uns anpassen müssen an eine Gegenwart und vorbereiten müssen auf eine Zukunft, die geprägt ist davon, dass sie an uns die Anforderung stellt, nicht nur flexibel zu sein im Handeln, sondern auch im Denken. Die an uns die Anforderung stellt, auf der einen Seite größtmögliche Leistungsbereitschaft zu zeigen und auf der anderen Seite auch fordert, dass wir in der Lage sind, mit Dingen umzugehen, ja, die eigentlich nie so geplant waren für deutsche Soldaten. Also Totenverwundung im Ausland, wo erstmal keiner an einen denkt.
Haben Sie auch eine Kritik in Ihrem Text?
Ja, also die Kritik trifft ja in mehrere Richtungen. Also im Wesentlichen trifft sie eigentlich darauf hin, dass ich sage, das ist eine Selbstkritik. Also an mir, an irgendwo dem, was ich darstelle als Offizier, damals Offizieranwärter, nämlich Leute, die nicht in der Lage sind zu verstehen, was unten passiert. Und dass wir da hinkommen müssen, dass wir immer, immer, immer mehr uns darauf besinnen müssen, auf das zu hören, was an der Basis passiert. Bei den Mannschaften und bei den Unteroffizieren, dass wir mit denen uns kurz schließen müssen und dass wir zu einer neuen Solidarität finden müssen. Untereinander, Unteroffizieren, aber speziell auch in den ganzen Streitkräften. Dass wir uns besinnen müssen auf das Funktionale, dass wir uns besinnen müssen darauf, dass wir den Auftrag erfüllen müssen und dass wir gleichzeitig eben die schützen müssen, für die wir Verantwortung haben als Offiziere.
Sie haben da geschrieben, dass Sie dafür sind, dass Soldaten professioneller werden und weniger politisch sind. Dass der militärische Führer seinen Auftrag leichter erfüllen kann, wenn er weniger über komplexe Sicherheitspolitik nachdenken muss und so eben auch selbstsicherer auftritt in der Truppe. Ist das was, was Sie nochmal ausführen können?
Ja, also das wird von vielen so gelesen. Viele denken, ich wollte den stumpfen Krieger, der nicht mehr nachdenkt. Politisiert und professionalisiert sind in dem Fall Begriffe, die von vielen missverstanden werden. Professionalisiert heißt nicht, der macht seinen Job nur einfach besser. Leute, die professionell gearbeitet haben, die gab es schon immer. Professionalisiert heißt in dem Fall eine intrinsische Motivation. Also mit anderen Worten, der Soldatenberuf selber, der wird zu der Motivation, die uns antreibt. Der politisierte Soldat ist kein Soldat, der sich für Politik interessiert, sondern für Politik kann sich dementsprechend auch der professionelle Soldat interessieren. Das ist ein Soldat, der seine Motivation zieht aus der politischen Sinn, also der politischen Sinnhaftigkeit des Auftrags. Und das ist eigentlich das, was ich bei Münkler rausgelesen habe. Wenn die Sinnhaftigkeit von einem Auftrag nicht mehr direkt zu vermitteln ist, dann werden wir es nicht schaffen, diesen Sinn so lange sozusagen umzudrehen, zu wenden und in Paniermehl einzuwickeln, bis der dann endlich mal schön aussieht. Nein, dann müssen wir in der Lage sein zu sagen, dann müssen wir uns auf etwas besinnen, was vielleicht nicht so sexy ist, was nicht so anziehend auf die meisten wirkt, aber was viel, viel realistischer ist. Und das ist in dem Fall halt der Beruf selber. Und das ist auch eigentlich gar nichts Negatives. Das ist gar kein herabwürdigendes Soldatenberuf. Eigentlich ist es was Großartiges. Es ist nämlich ein Zeugnis dafür, dass wir den modernen demokratischen Soldaten geschaffen haben.
Sind denn die Einsätze auch jenseits von Afghanistan, Mali, es sind auch Bundeswehrsoldaten im Südsudan, sind diese ganzen Einsätze verständlich zu machen? Also Sie haben geschrieben, dass dass die Sicherheitspolitik eben so komplex ist, dass das nicht mehr transportiert werden kann in die Truppe.
Ja.
Wird das nochmal anders werden?
Ich glaube, das ist eine Problematik, die nicht nur auf den Soldatenberuf zutrifft. Das Problem ist, wie erkläre ich einem relativ jungen Hauptgefreiten, dass er sterben soll für etwas, wo selbst ich mich sehr schwer damit tue, es nur als Faktum zu verstehen, geschweige denn, das Ganze emotional nachzuempfinden. Also das Beste ist halt, dass man hingeht und sagt, für Deutschlands Wohlstand sterben. Also das ist extrem schwer schon als so eine Floskel zu erklären, warum man dafür sterben sollte, vor allem irgendwo in einem fremden Land. Ich denke halt, Sinnhaftigkeit findet nicht mehr statt auf einer politischen, also auf einer globalen oder auf einer transpolitischen Ebene, sondern es findet statt auf einer sehr, sehr emotionalen und sehr, sehr menschlichen Ebene. Also
bei Ihren Untergebenen dann.
Ja, also oder um es mal an einem Beispiel zu verdeutlichen, der Afghanistan-Einsatz. Leute fragen mich, ob ich sagen würde, dass der sinnlos ist. Und als jemand, der nicht da war, ist das natürlich nochmal eine ganz besonders spezielle, provokante Frage. Aber dann sage ich persönlich, für jeden Kameraden, der mir erzählt, dass er da das Gefühl hatte, einem einzigen Afghanen zu helfen, einem Menschen, für den sich sonst keiner interessiert auf der Welt, für den sonst kaum einer wirklich Empathie hat, dann hat es Sinn gemacht. Auf der anderen Seite, wenn man hingeht und sagt, hat der Afghanistan-Einsatz politisch Sinn gemacht, dann würde ich sagen, dann ist das eine Bewertung, die schon gar nicht mehr möglich ist durch den Soldaten, durch den militärischen Führer, weil es sich ihm weitestgehend entzieht, zu sagen, ob das politisch sinnhaftig war, weil der Sinn halt sich immer wieder gewandelt hat. Also ob man hingeht und sagt, wir sind da, weil wir unseren internationalen Verpflichtungen nachkommen, gemäß Grundgesetz, oder wir sind da, weil wir den Afghanen Demokratie bringen wollen, oder wir sind da, weil wir den Taliban einen bestimmten Raum verwehren wollen, oder wir sind da, weil wir Insurgents aufrauchen wollen, damit die nicht irgendwann in der Lage sind, in Deutschland Anschläge zu verüben. Wenn dieser Sinn sich immer und immer und immer und immer so schnell wandelt, also das Einzige, an das man sich beständig halten kann, wo es dann keine Unsicherheiten gibt, ist dann letztendlich der Auftrag. Aber der Auftrag selber, der ist momentan ja nicht das, was den Sinn vermitteln soll, sondern was momentan den Sinn vermitteln soll, das ist ja dann gemäß der inneren Führung die Legitimations- und Motivationssäulen. Und das ist, also jedenfalls nach meiner Deduktion, ist das eigentlich nicht mehr möglich.
Ist es eine gewachsene Herausforderung für militärische Führer?
Ja, also die ist auf jeden Fall gewachsen. Und ich glaube persönlich, dass diese Tatsache, dass man auf seine Leute aufpassen muss, dass man eben darauf achten muss, dass diese Leute nicht auf der einen Seite nicht sterben und auf der anderen Seite muss man darauf aufpassen, dass man den Auftrag erfüllt. Ich glaube, das wiegt schwerer als die schwerste Schutzausrüstung, das wiegt schwerer als alles Waffen und Gerät, was wir dabei haben. Das lastet auf dem Unteroffizier, auf dem Leutnant, auf dem Oberst gleichermaßen. Und das müssen wir sachgemäß angehen.
Habe ich Sie richtig verstanden, wenn Sie dann sagen, das ist alles eh schon so schwierig, da haben wir einfach keine Kapazität mehr, dass die Sinnhaftigkeit des Einsatzes noch politisch zu erklären?
Also wahrscheinlich würden jetzt viele sagen, dass es auch nicht unsere Aufgabe ist. Was ich aber machen möchte, ist, ich möchte sagen, wir haben ja geschworen zu dienen und nicht bedient zu werden. Und ich möchte eigentlich nur Perspektiven aufzeigen. Also die Idee ist eigentlich, dass ich als Leutnant wenigstens so insofern dazu beitragen kann, dass ich sagen kann, wir müssen gar nicht verzweifeln an dem, was wir haben, sondern wir können eigentlich einen sehr pragmatischen Weg gehen. Wir können diesen pragmatischen Weg gehen, dass wir sagen, wir besinnen uns auf diese Professionalisierung.
Ist das mit der inneren Führung vereinbar?
Viele sagen mir nein. Ich habe mich zuerst überhaupt nicht auf die innere Führung konzentriert. Das hat einfach damit zu tun, dass ich bis dato, bis ich diesen Rücklauf bekommen habe, die innere Führung eigentlich immer eher verbunden hatte mit diesem Anteil eines Führungskonzeptes, das sich ganz stark auf das Zwischenmenschliche bezieht. Also innere Führung war für mich immer so ein bisschen verbunden, führen mit Auftrag. Und erst im Rahmen dieser Rückläufe habe ich dann versucht, das Augenmerk auch mal auf die innere Führung zu richten als Führungskonzept im Rahmen der Idee, dass ein Führungskonzept ja auch das Warum erläutern muss.
Das ist Ihnen bis dato gar nicht so bewusst gewesen.
Weil es auch nie stattgefunden hat. Also weil innere Führung, wenn dann Leute versucht haben, innere Führung zu erklären, dann kam es immer als etwas sehr Hochnäsiges rüber, dass die versucht haben zu erklären, warum wir bessere Menschen sind als zum Beispiel die Amerikaner oder die Russen. Also warum die irgendwie ein unmenschliches Führungskonzept haben. Und das hat man dann halt immer so, naja, genommen. Und die Leute, mit denen man zu tun hatte, also die Unteroffiziere und die jungen Offiziere, die dann halt auch Afghanistan erlebt hatten, die waren viel bescheidener. Und die haben dann selber gesagt, dass sie sagen, innere Führung ist zu komplex, aber ich führe als Mensch und ich nehme euch als Menschen wahr und versuche gleichzeitig möglich zu machen, dass wir unseren Auftrag als Soldaten wahrnehmen. Und das war eine Erfahrung, die war viel, viel eindringlicher als jede Ausbildung in innerer Führung, die man genießen durfte, weil das hat sich nicht so lebensfern angefühlt, sondern das war etwas, was man ganz, ganz real erleben konnte.
Und Sie haben innere Führung in der Vermittlung als lebensfern empfunden?
Ja, also auf jeden Fall als abgehoben und in jedem Fall auch als, also irgendwo erklärungsschuldig. Also an einem bestimmten Punkt muss jemand, der versucht, innere Führung zu erklären, der scheitert. Und das Gespräch hatte ich letztens auch mit einem Offizier, im Dienst gerade ein bisschen höher stehen als mir. Und irgendwann kam halt diese Aussage auch, dass dann gesagt wurde, naja, manchmal muss man halt als Soldat auch einfach mal tun, was einem gesagt wird. Und das ist...
Wo, an welcher Stelle ist er denn gescheitert? Bei welcher Frage? Welche ist denn
unbeantwortet? Das ist, also die, ja, also diese Schilderung, das ist natürlich jetzt nicht auf eine Person bezogen, das soll jetzt als Beispiel dienen. Ja. Das ist dann, dass ich dann sozusagen frage, was ist, wenn wir einen Auftrag haben, der im klaren Gegensatz steht, zum Beispiel zu unseren Ideen von Recht und Gesetz, zu Menschenrechten, wenn wir zusammenarbeiten mit Warlords, wenn wir den Dialog pflegen mit Kriegsverbrechern. Das sind ja Dinge, die sind ja passiert. Also, und da kann man ja auch ganz realistisch rangehen. Ich selber sage ja auch, dass das gehört mit zur Auftragserfüllung. Nur dann hinzugehen und zu sagen, auf der einen Seite machen wir das und auf der anderen Seite erzählen wir uns aber selber, wir würden sowas nie tun und sowas ist absolut abwegig und indiskutabel. Das ist eine Doppelmoral. Und dann, wenn man die ganze Zeit nachfragt und die ganze Zeit fragt, wie ist das vereinbar mit der inneren Führung, dass wir so etwas tun, dann kommt irgendwann der Punkt, an dem einem geantwortet wird, manchmal muss man Recht und Gesetz links liegen lassen und Moral und Ethik und muss einfach tun, was einem gesagt wird. Und das kann es ja nicht sein. Das kann ja nicht der Endpunkt sein der Diskussion.
General Weigt hat mir gesagt, dass eine gute Sache niemals mit schlechten Mitteln verteidigt werden kann.
Also ich würde natürlich niemals dem General unterstellen, dass er Unrecht hat, aber das sehe ich anders als Privatmann. Ich denke persönlich, dass man auch auf schmutzigen Wegen an ein sehr, sehr gutes Ziel rankommen kann. Das dürfen nicht nur schmutzige Wege sein, aber ich denke persönlich, dass man mit der Welt leben muss, wie sie ist. Man kann nicht hingehen und kann sich eine Parallelwelt in seinem Kopf errichten und dann enttäuscht sein, wenn man ständig mit der Wirklichkeit kollidiert. Am Ende sind es, glaube ich, die Realisten, die uns irgendwie immer und immer wieder aus dem Schlamassel retten und nicht nur die Idealisten. Man braucht einen gewissen Idealismus, ohne Frage, und der muss auch immer wieder da sein. Aber dieser Idealismus, der darf sich nicht erschöpfen darin, dass man nicht mehr in der Lage ist, die Realität zu sehen und dass man nicht mehr bereit ist, sich auch auf die Realität einzulassen.
Sie haben geschrieben, immer weniger Soldaten empfinden Politik und Gesellschaft als wichtige Unterstützung. Gibt es eine Lücke zwischen Armee und Gesellschaft? Oder ist die gewachsen?
Also vielleicht eine Erfahrungslücke.
Hat die Armee noch Kontakt überhaupt mit der Gesellschaft? Weil innere Führung bedeutet ja auch Staatsbürger in Uniform, um eben gerade diese Lücke klein zu halten oder möglichst zu schließen.
Man sagt ja immer, wir müssen den Dialog führen, wir müssen diese Lücke schließen, wir müssen an die Gesellschaft rankommen. Das glaube ich aber persönlich gar nicht. Und da werden wir wieder bei diesem Dienen statt Bedienen werden. Ich denke persönlich, dass wenn eine Gesellschaft sagt, wir hätten es eigentlich ganz gerne, wenn ihr euren Auftrag macht und uns nicht auf die Nerven geht, dann ist das ein Auftrag an sich. Und dann kann man das auch so nehmen. Wenn wir für uns sagen, dass wir gerne das Recht und die Freiheit Deutschlands verteidigen wollen, auch mit den Waffen, dann bedeutet das für uns, dass wir auch in der Lage sein müssen zu sagen, das kann auch mal bedeuten, dass man sehr alleine steht und dass man vielleicht auch mal sehr einsam dasteht. Aber das muss man auch für sich dann verarbeiten. Dann muss man auch für sich sagen, damit müssen wir umgehen lernen. Und dann kann man nicht das Gegenteil machen. Dann kann man nicht hingehen und sich sozusagen immer wieder aufdrängen und dann immer wieder enttäuscht sich in sich selber verkriechen und sagen, warum haben die mich jetzt nicht gemocht? Das ist der Fehler. Und das ist das, was im Grunde eigentlich auch der Usus war. Das ist das, was ich meinte, als ich sagte, dass diese Thesen von dem Herrn Münkler, dass die ein Bauchgefühl zusammenfassen.
War denn, wenn Sie das Buch mal so zusammenfassen, sind die da alle Ihrer Meinung, die
nein,
Autoren?
Nein.
Oder was ist denn das für eine Bandbreite?
Die Autoren unterscheiden sich enorm Ausmaß. Also wir haben Traditionalisten dabei, wir haben, also was ich mich empfinde, als Antitraditionalist dabei. Und wir haben Leute dabei, die sagen, wir müssen zurückkehren zu Wurzeln. Wir haben Leute, die sagen, wir müssen uns orientieren an Wurzeln. Wir haben Leute, die sagen, vielleicht mal was ganz Neues wagen. Und dann haben wir natürlich auch noch Menschen, die hingehen und sagen, ich will einfach mal erzählen, wie ich das hier erlebe. Ich möchte einfach mal erzählen, das ist fast schon vergleichbar mit jemandem, der hingeht und sagt, ich mache jetzt einfach mal Meldung an die Gesellschaft und ich würde ganz gerne mal einen Rückläufer bekommen. Ich würde ganz gerne mal erfahren, ist das so gewollt oder ist das so nicht gewollt?
Welche Wurzeln meinen Sie denn, zu denen da zurückgekehrt werden soll?
Also, ja, ganz unterschiedlich. Also, ein Artikel, bei dem ganz viele Leute, wie ich finde, zu Unrecht Unverständnis geäußert haben, war der Artikel von einer Kameradin, die über das Pferd als Symbol für Tradition gesprochen hat. Und da kann man natürlich dann hingehen und sagen, ja, das ist die Begeisterung für den Reitsport, die da aus ihr spricht. Nein, das kann man aber ganz anders deuten. Man kann hingehen und kann sagen, dass Tradition eine große Rolle spielt und dass, wenn jemand hingeht und sagt, ich vergleiche es, in dem Fall war es ja dann Streitkräfte miteinander und die Rolle von Pferden in diesen Streitkräften miteinander, dann kann man das als Symbol auch betrachten. Und deswegen, das ist eigentlich das Wichtige. Nicht auf sozusagen das einzelne Wort rauspflücken und dann sagen, das ist ja alles Blödsinn, sondern dass man in der Lage ist zu verstehen, was dahinter steht. Dass dahinter eine Botschaft steht, die vielleicht viel tiefer geht.
Welche Rückmeldungen haben Sie denn bekommen, sowohl von jetzt übergeordneten Offizieren, Führungsoffizieren, als auch von Kameraden Ihres Alters und Dienstgrades?
Das war wirklich die komplette Bandbreite. Man hatte natürlich immer so eine gewisse Menge an Leuten, die es einfach nicht interessiert hat. Die ist mit der Zeit ein bisschen kleiner geworden und die haben sich dann sozusagen auch polarisieren müssen. Aber da waren sowohl Unterstützer dabei, manche Unterstützer haben mich falsch verstanden, die unterstützen mich, weil sie glauben, dass ich für etwas stehe, was ich aber definitiv nicht tue. Manche tun das, das sind dann vor allem die, mit denen ich früher zu tun hatte, also in der alten Einheit. Das hat damit zu tun, dass einfach ich ja im Wesentlichen übernommen habe, was ich von denen gelernt habe, die unterstützen einen. Und dann hat man natürlich auch eine große Menge an Leuten, die dem absolut in der Opposition gegenüberstehen und die das auch sehr persönlich genommen haben und mir dann auch sehr persönlich geantwortet haben darauf.
Haben Sie das unterschätzt, was das für Wellen schlagen würde, das Buch? Hat Sie das überrascht, welche Wellen das geschlagen hat?
Das Einzige, was mich überrascht hat, war, dass sich darauf ein ganz anderer Konflikt gebildet hat. Also zum Beispiel, wie ich schon sagte, die innere Führung habe ich gar nicht so richtig im Hinterkopf gehabt, als ich meinen Artikel geschrieben habe. Die Tatsache, dass sofort zwei Lager sich bekämpft haben über diesen Artikel, über das Thema innere Führung, war für mich ein Signal dafür, dass das Thema schon viel länger geschwelt hat in der Bundeswehr und dass sozusagen ich der eher unfreiwillige Auslöser war dafür. Und das Gleiche gilt, glaube ich, für das Buch. Die Tatsache, dass Offiziere schreiben und ein Buch veröffentlichen, wäre, glaube ich, furchtbar uninteressant, wenn wir alle einfach nur hingeschrieben hätten, wie unser erstes Biwak verlaufen ist oder wie hart unsere Ager war. Dann, glaube ich, wäre das Ganze noch nicht mal eine Regionalmeldung wert gewesen. Die Tatsache, dass man aber sehr ungeschönt und sehr, sehr, also ich glaube auch sehr verletzend zum Teil ins Gericht geht mit den Missständen, das ist eine Sache, die hat etwas ausgelöst, was, glaube ich, schon geschlummert hat unter der Oberfläche. Und das hat mich überrascht, dass wir das ausgelöst haben. Also
was sind denn das für Missstände, die Sie da angesprochen haben? Also, ich muss mal knapp zusammenfassen.
Ja, also im Grunde eigentlich kann man es ja an der Hand abzählen. Wir haben Probleme eigentlich in der Führung. Es gibt ein Kommunikationsproblem. Wir haben das Problem mit der Reform, der Reform, der Reform. Wir haben es mit einer Verwaltung zu tun, wo, sagen wir mal vorsichtig, das Verhältnis ein wenig angeknackst ist. Und dann natürlich noch, dass das Gefühl sich aufdrängt, dass wir interne Probleme haben, die wir immer weiter in Form einer Bugwelle vor uns herschieben. Also die Einsatzvergangenheit, und da kommt jetzt noch viel, viel mehr dazu. Die Veteranenfrage, die Frage nach zukünftigen Einsätzen. Und das sind alles Dinge, über die müssten wir eigentlich schon viel früher hätten wir darüber reden müssen. Und eigentlich bin ich völlig der Falsche gewesen, um sowas auszulösen, genau wie meine Kameraden. Das hätte schon viel früher durch andere Leute gestartet werden müssen. Wir sind eigentlich die Falschen dafür.
Welches Selbstverständnis haben Sie denn von Ihrem Beruf?
Also ich habe das Selbstverständnis, also natürlich Befehl und Gehorsam. Mir wird befohlen, dass ich die innere Führung zu verinnerlichen habe und damit Staatsbürger in Uniform. Und dementsprechend bin ich offiziell natürlich Staatsbürger in Uniform. Aber inoffiziell würde ich sagen, bin ich ein Soldat, dessen Beruf seine intrinsische Motivation ist. Ich bin gerne Soldat, weil ich gerne Soldat bin. Der Beruf mit all seinen Facetten und den Möglichkeiten, wie ich meine Talente da anwenden kann, das ist das, was mich motiviert. Das ist das, was mich antreibt. Und in meinem Fall halt noch der Offizierberuf. Und das ist das, was letztendlich auch mir die Energie gibt für den Beruf. Und dem gegenüber, denke ich, steht dann all die sozusagen die Zweifel, die man jeden Tag noch mit sich mitnimmt. Die gehören aber, glaube ich, auch mit zu dem Selbstverständnis dazu. Das ständige Hinterfragen.
Sie haben geschrieben, Sie haben bei der Erörterung auch so ein beklemmendes Gefühl gehabt. Warum war das denn beklemmend? Was war denn da beklemmend?
Weil ich eigentlich nicht gerne über sowas spreche.
Über was denn?
Über Selbstverständnis, über Motivation und letztendlich eigentlich auch über die Probleme. Also das eine ist natürlich,
Warum denn?
Weil es klingt jetzt schräg, aber weil ich ein Gefühl habe der Illoyalität, wenn ich das tue. Also weil ich ganz gerne eigentlich das hätte, dass wir Probleme innerhalb der Bundeswehr lösen. Dass wir sie innerhalb auch der Probleme des Offizierkorps, innerhalb des Offizierkorps lösen. Die Tatsache, dass ich jetzt öffentlich spreche und öffentlich schreibe, ist etwas, was mir eigentlich relativ schwer fällt. Ich würde das ganz gerne innerlich lösen, sodass niemand sein Gesicht verliert und dass alle noch weiter als Kameraden gut miteinander auskommen.
Warum war das denn nicht möglich?
Weil, also so blöd das klingt, weil die Leute einem erst zuhören, werden sich genug Leute drüber aufregen. Weil erst dann, wenn die Telefone klingeln, ironischerweise man dann vorgeladen wird und gefragt wird, was man denn da jetzt eigentlich mit gemeint hat. Und das ist schade. Ich habe jetzt zum Beispiel hier an der Offizierschule habe ich es anders erlebt. Also ich bin jetzt nur ein paar Wochen hier, aber zum Beispiel hier, da ist ein anderer Umgang miteinander. Man möchte auf den Untergebenen zugehen, man möchte wissen, was den bewegt. Und das fand ich, also insofern muss ich jetzt mal eine kurze Ehrenrettung auch an der Stelle machen. Also ich habe hier das Gegenteil auch erlebt. Also dass sehr, sehr aktiv aufeinander zugegangen wird.